Welcome to my G-Spot.
Hallihallo, ich bin Stefanie Giesinger und ich melde mich aus meinem Lieblingsort, dem G-Spot. Das ist der Ort, an dem ich mit euch über die Themen sprechen möchte, die mich und natürlich hoffentlich auch euch interessieren. Das sind Themen wie Sex, Finanzen, Beziehungen, Schönheitsideale und so weiter. Also ich freue mich vor allem, wenn wir es schaffen, hier Tabus zu brechen. Und ich tue das nicht alleine, also ich halte nicht einfach einen Vortrag, sondern spreche über die unterschiedlichen Themen mit unterschiedlichen Gästinnen. Und das sind Freundinnen, Expertinnen oder einfach Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen. Aber es sind alles Leute, die mich inspirieren und die ich auch mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Und jetzt starte ich wie immer mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu diesem Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Ganz ehrlich, ich habe mich schon einige Male gefragt, wieso mache ich das eigentlich? Wieso mache ich mich immer und immer wieder angreifbar? Ich spreche über Themen, die mich herausfordern, die unbequem sind und die die Gesellschaft und unsere Prägung auf unterschiedlichsten Ebenen hinterfragen. Auch hier bei G-Spot. Ich könnte doch einfach über Beauty, Fashion und all die anderen schönen Dinge im Leben sprechen. Ich könnte in der Öffentlichkeit weniger davon zeigen, was mich wirklich umtreibt und mich somit auch schützen. Aber während ich darüber nachdenke, merke ich, nee. Das ist keine Option für mich. Die Plattform, die ich habe, die fühlt sich an wie ein Geschenk, aber auch wie eine Verantwortung. Sie nur oberflächlich zu nutzen, wäre für mich nicht das Richtige. Ich möchte und muss auf Dinge aufmerksam machen, die uns als Gesellschaft hoffentlich auch weiterbringen. Auch wenn das bedeutet, dass ich manchmal zur Zielscheibe werde. Und dabei ist eine Sache essentiell. Menschen, die hinter einem stehen. Eine Community, die einen schützt, auffängt und begleitet. Wie wichtig genau dieser Zusammenhalt ist, um etwas verändern zu können und was wir dabei von unseren Mitmenschen lernen können, darüber möchte ich heute sprechen. Sie ist Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Autorin. Ihren Namen habt ihr sicherlich schon mal gehört. Gemeinsam mit ihrer ebenso bekannten Familie kämpft sie nämlich für Verständigung und Kommunikation über gesellschaftliche und politische Grenzen hinaus und wurde dafür auch schon mit zahlreichen Preisen geehrt. Wie sie das Familienleben navigiert, wie wichtig Community und Zusammenhalt für ihre Arbeit sind und was sie von ihrer Familie über Aktivismus gelernt hat, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Willkommen, Düzen Tekkal. Hallo Düzen.
Hallo.
Ich freue mich so doll, dass du heute hier bist, um schöne und wichtige Themen mit mir zu sprechen. Ich habe mich gefragt, was bedeutet Familie eigentlich für dich?
Alles. Also das würde ich auch beim Wort Liebe zum Beispiel sagen. Liebe ist alles, Familie ist alles, weil ich finde, es muss ja immer einen Grund geben, auch morgens aufzustehen. Und wenn der positiv ist und einen nicht um den Schlaf bringt, ich finde, wenn man mitten in der Nacht wach wird, dann sind es meistens negative Gefühle, die einen umtreiben und um den Schlaf bringen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich immer noch wie ein Baby schlafen kann.
Oh echt?
Weil ich glaube, dass ich tagsüber die Wut immer rauslasse. Das ist ein gutes Rezept.
Ich wollte gerade sagen, guter Tipp.
Und in Familie lernst du ja alles. Also alles, was das Leben ausmacht. Und ich glaube, das ist tatsächlich mein größtes Kraftfeld, mein größtes Geschenk, meine größte Verletzlichkeit, weil die Intimität einer Familie, die man dann offenlegt, wie in unserem Fall. Also wir schenken der Gesellschaft was damit, aber wir machen uns natürlich auch angreifbar. Aber da bin ich bei Hannah Arendt, das Wagnis der Öffentlichkeit. Das müssen wir auch eingehen, weil warum sollen wir denn uns dafür verteidigen, dass wir uns lieben. Jetzt habe ich das Glück dieser Kernfamilie, die hat ja nicht jeder. Ja. Und deswegen geht es dann auch um eine spirituelle Familie. Aber tatsächlich leben wir ja gerade in Zeiten, wo es wirklich drauf ankommt und wo es ans Eingemachte geht und wo wir Menschen aufeinander zählen müssen und zählen können hoffentlich. Und gleichzeitig kommt ja auch raus, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und deswegen würde ich sagen, die Überschrift im letzten Jahr bei mir war auch Entfesselung. Und befreite Energie, weil wenn wir zu lange an den falschen Dingen festhalten, dann ist das ja auch ein Entzug von Freiheit. Und deswegen muss ich schon sagen, dass so dieser Wert der Familie im Individuellen, aber auch im Kollektiven für mich sehr, sehr wertvoll ist, weil man daran ja auch wächst. Es ist ja jetzt nicht nur ein Wohlfühlort, sondern ich meine, ich habe 10 Geschwister und meine Mutter hat immer gesagt, 11 Kinder, 11 Probleme. Also wir sind auch sehr ehrlich erzogen worden, sage ich mal. Und ja, man macht sich Gedanken, man ist im Kollektiv groß geworden, im Wir. Also ich musste dieses Ich, musste ich mir hart erkämpfen, ehrlich gesagt.
Du hast gerade schon eine spirituelle Familie angesprochen. Gibt es dann für dich auch Familie außerhalb der Verwandtschaft?
Ja, unbedingt. Ja. Ich meine, die Familie können wir uns nicht aussuchen. Und wenn ich so an den erweiterten Verwandtschaftskreis denke, das nehmen die mir auch nicht übel. Wir lieben uns ja alle. Aber da wirst du ja durch den Fleischwolf gedreht. Und zwar ungefragt. Also die Bewertungsmaschinerie, die läuft, ne? Und das fängt an mit Sätzen wie, na, aus dir ist auch nichts geworden, oder? Oder immer so zum Spaß.
Ja,
oder
ja, klar.
Irgendein Onkel fragte dann meine Schwester mal, was macht ihr eigentlich? So nach Jahrzehnten.
Aber verletzt dich das dann?
Nein, nicht mehr. Weil ich glaube, dass wenn man selber struggelt, dann verletzt es einen. Also ich weiß noch, als ich so mittendrin war in meinem Kampf und dann die Frage kommt, ja, wann ist es denn letztendlich soweit mit dem Ende des Studiums? Dann triggert das natürlich. Aber jetzt kann ich milde darüber lächeln, weil ich mir selber bewiesen habe, dass das schon ganz okay ist, was wir bis jetzt geleistet haben. Und dass selbst wenn es morgen vorbei wäre, ich auch gut damit leben könnte. Gemessen daran, was ich reingegeben habe in die Welt. Und deswegen diese eigene Zufriedenheit, die ist natürlich immer ganz entscheidend. Und es ist auch okay, nicht in Watte gepackt zu werden. Ich glaube, auch das ist eine unserer größten Stärken, weil wir ja bei dem, was wir so machen, natürlich auch immer wieder auch an auf Widerstände stoßen. Das bringt Menschenrechtsarbeit dieser Tage mit sich. Mhm. Ich glaube, es ist wahnsinnig mutig, es zu sagen, man ist Menschenrechtsaktivistin. Denn während Menschen weltweit auch im Schmerz sitzen und wir von sehr vielen Herausforderungen und Kriegen, ob in der Levante oder aber eben auch Vernichtungskriege in Europa geprägt sind, dann über das Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu sprechen, ist auch ein Wagnis, aber eins, was wir dringend eingehen müssen, und das rate ich vor allem uns Frauen. Hm. Weil wir können uns ja nicht unsere politische Positionierung wegnehmen lassen. Und die Art und Weise, wie wir auch in den sozialen Medien dafür angegriffen werden, ist ja auch eine Form von Frauenfeindlichkeit, die ihresgleichen sucht. Denn jeder Typ da draußen, der mich dehumanisiert, weil ich eine andere politische Position habe, ist misogyn. Und das heißt nicht, dass ich nicht kritisierbar bin. Also diskutieren kann man ja. Man kann ja auch unterschiedliche Positionen haben. Aber das, was gegenwärtig versucht wird, ist ja, uns genau diesen Weltbezug zu nehmen und so lange Druck auszuüben und ja, die Stimmung zu verschlechtern, bis dann irgendwann Menschen individuell selber sagen, okay, dann höre ich jetzt auf.
Ja, es ist eine Auslöschung eigentlich.
Genau. So, ja, und da, finde ich, will ich auch ein gutes Beispiel sein, zu zeigen, hey, geht weiter. Voll also gut. Da muss schon noch ein bisschen mehr passieren, bevor Leute es schaffen, uns den Mund zu verbieten. Und das hat auch was mit meiner Sozialisation zu tun. Voll. Ich komme aus einer kurdisch-jesidischen Familie mit Fluchthintergrund. Und das war auch bei uns Jesiden nicht immer einfach. Ne? Also ich war ja ein sehr aufmüpfiges Kind. Dadurch bin ich auch eine sehr aufmüpfige Frau geworden. Aber habe immer Widerstand geleistet, war immer dagegen, habe immer gefragt, warum, wieso, weshalb. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass auch da, wenn wir dann so in großen Runden saßen im Wohnzimmer, fiel dann auch mal ein Satz, wenn du jetzt nicht aufhörst zu reden, schneide ich dir deine Zunge ab. Und da habe ich nur gedacht, nee, das schafft keiner. Das schafft weder eine Familie, noch schafft das ein Patriarchat, noch eine Kultur, noch irgendwelche Menschen, die das gegenwärtig versuchen. Also das heißt, daher kommt ja bei mir auch der Kampf, ne?
Also meinst du, aufgrund von deiner Erziehung bist du da so ein bisschen kämpferisch?
Ja, würde ich schon sagen.
Und was bedeutet das eigentlich für dich, kurdisch-jüdisch zu sein?
Also es hat eigentlich immer gar nicht so eine große Rolle gespielt, weil ich ja eher unter Migrantin gelabelt wurde. Mhm. Das sind die einen, das sind die anderen. Es wurde dann natürlich relevant, als ich angegriffen worden bin. Also wenn du als wenn du als Jesidin und Kurdin angegriffen wirst in deiner Identität, und das ist ja eine doppelte Verfolgung, der wir dort ausgesetzt waren und sind, das hat ja leider nicht aufgehört bis heute. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass man da auch eine Identität daraus erwächst und entwickeln muss. Und vor allem, wenn man aus dem Kulturkreis kommt, wo es oft hieß, du musst es ja nicht sagen, wenn es nicht wichtig ist, oder passt euch an, ordnet euch unter, nicht, dass es Ärger gibt, nicht, dass es falsche Stimmung gibt. Also das war die Urangst meiner Eltern, dass wir zur Zielscheibe werden. Und ich glaube, das kennen auch viele Menschen da draußen, die selber diese Wurzeln haben, ob jetzt jesidische, jüdische, muslimische, also je nachdem, wo du dann eben auch als Minderheit verhandelt wirst. Aber bei uns war es natürlich so, wir waren wirklich Minderheit in der Minderheit, weil unsere heile Welt wurde ja einmal auch hochtondeutsch bedroht, in dem Moment, wo man nicht einverstanden war mit Migration. Und dann eben aber auch innerhalb der Migrantenmilieus, weil wir der vermeintlich falschen Religion angehört haben. Das heißt, diese Feindbilder oder diesen anti-jesidischen Rassismus, den antikurdischen Rassismus, das sind, wie wir den jetzt erleben, auch im Internet, das sind alte Geister. Also wir sind so aufgewachsen. Also in der Schule war das genauso, dass meine Mitschüler, und das waren keine Deutsche, zu mir gesagt haben, dein Land gibt es nicht, du bist landlos und deine Religion ist die falsche Religion. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das für mich, weil du sprichst ja, ja auch davon, dass du einen Podcast haben willst, wo es keine Tabuthemen gibt, ja, wo für mich immer klar war, das ist das falsche Tabu. Also darüber müssen wir reden.
Was bedeutet das eigentlich auch für dich, so eine Community zu haben? Würdest du sagen, dass auch kurdisch-jüdische Menschen dann deine Community sind? Oder wie siehst du deine Community?
Ich finde, es greift viel zu kurz. Ich fände es total traurig, wenn meine Religion und Herkunft identitätsstiftend wären.
Ja.
Im Gegenteil. Ich finde, wir sehen ja gegenwärtig, wo genau das passiert, wie gefährlich das ist.
Ja.
Weil wir damit sehr, sehr viele Menschen ausschließen. Und Identitätszugehörigkeiten hat für mich viele Gesichter. Ich habe mehrfach Identitäten, auf die ich stolz bin. Ich habe eine sehr deutsche Identität. Ich habe auch eine sehr europäische, eine Identität als Frau, als Jesidin, Kurdin. Ich habe auch einen Teil der türkischen Identität in mir, weil meine Eltern ja aus dem kurdischen Teil der Türkei kommen. Und deswegen habe ich dieses Konstrukt nie verstanden. Das darfst du nicht, oder wenn du zu der Kultur und der Religion gehörst, dann musst du das ausschließen. Das ist für mich völlig fremd, weil für mich ging es immer darum, genau diese Vorurteile zu brechen und in diese Begegnung zu gehen und diese Dynamiken zu überwinden. Und das heißt ja nicht, dass ich sozusagen die Verfolgungsgeschichte meiner Religionsgemeinschaft damit auslösche, weil über die rede ich ja auch sehr offen. Aber es reicht eben nicht nur darüber zu sprechen, sondern ich möchte auch über den muslimischen Dorfvorsteher sprechen, in Diyarbakir, das ist die Stadt, aus der meine Eltern kommen, der seine Jesiden, zu denen wir auch gehört haben, verteidigt hat, als wir angegriffen worden sind. Denn als Jesiden waren wir vogelfrei und man konnte mit uns machen, was man will. Das heißt, wir waren auch immer auf diejenigen angewiesen, die hinter uns stehen. Und davon gab es aber auch einen ganz großen Teil. Und in Zeiten wie diesen, wo wir nur noch über Probleme reden, uns gegenseitig anschreien und in die Spaltung gehen, reden wir zu wenig über die Helden. Ja. Auch so unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart. Und für mich ist gerade jeder, der in die Verbindung und in die Liebe geht, ist kein Naivling, sondern ist für mich wirklich ein Alltagsheld, weil das weißt du wahrscheinlich am besten und kannst ein Lied davon erzählen, auch mit deiner Öffentlichkeit und Sichtbarkeit und Hörbarkeit. Hassen ist so einfach. Hassen ist so wahnsinnig einfach. Das geht so schnell. Du musst nicht viel dafür nachdenken. Du kriegst sofort die Likes dafür.
Ey, das ist so komisch. Ich kann nicht hassen. Also ich kann keine Menschen hassen. Egal, was mir jemand antut, ich kann keinen Hass empfinden. Aber während du darüber sprichst, wie du auch zu deiner Herkunft stehst, reflektiere ich so ein bisschen, wie es bei mir war. Und das ist... Es fühlt sich sogar komisch an, das so auszusprechen, aber meine Familie kommt aus Sibirien und ich hatte immer so eine krasse Abneigung gegen Russisch, gegen russische Menschen. Also nicht Abneigung, das ist jetzt sehr böse gesagt, aber wir haben versucht, so stark reinzupassen. Alle haben so ihre Namen verändert. Wir haben versucht, Deutsch zu reden, wenn Deutsche irgendwie um uns herum waren. Und wir haben wirklich mit aller Macht versucht, reinzugehören. Und meine Mama wollte mich eigentlich einen russischen Namen nennen. Dann hat sie mich Stefanie genannt, weil sie wusste, dann ist sie Deutsche. Und ich glaube, daher war es immer so wenig russisch wie möglich in mir zu haben. Und deswegen habe ich auch so gar keine Menschen um mich herum, die eine ähnliche Sichtweise und vielleicht auch ähnliche Aufbringung haben wie ich, also eine ähnliche Kindheit, dass sie in Deutschland geboren wurden, aber einen russischen Hintergrund haben. Und das ist für mich jetzt so spannend, dir zuzuhören. Natürlich ist das gar nicht vergleichbar.
Ich sag mal so, der Unterschied zwischen uns ist, dass man uns unseren Migrationshintergrund ansieht. Also wir können ihn nicht ablegen, auch nicht mit einem deutschen Namen. Also wenn ich jetzt Erna heißen würde, macht mich das nicht mehr deutsch.
Ja.
Und vielleicht auch unbedingt nochmal im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte, wo man immer das Gefühl hat, wenn man einen Migrationshintergrund hat, dass man deutsch auf Bewährung ist. Und da geht's ja nicht immer nur um mich. Also ich höre dann oft so Sätze wie, ja, wir meinen ja nicht dich. Ja, aber wenn du meinen Bruder damit meinst, meinst du auch mich.
Ja.
Und wenn du meine Familie damit meinst, dann meinst du auch mich. Und diese Gesellschaft, in der wir gegenwärtig leben und die Nicht-Akzeptanz auch von Fehlerkultur. Also was bedeutet das, deutsch zu sein auf Bewährung? Was bedeutet das, wenn sozusagen führende politische Entscheidungsträger, die noch mehr Macht bekommen in diesem Land, plötzlich anfangen, Unterschiede zu machen? Und natürlich, wir müssen da genau bleiben. Bei Friedrich Merz geht es jetzt um deutsche Staatsbürger, die hier geboren und aufgewachsen sind teilweise, die sich straffällig verhalten und dann dafür eben auch Konsequenzen tragen müssen. Bin ich übrigens sehr dafür, aber selbstverständlich die gleichen, wie die auch für deutsche Staatsbürger oder auch Hochtonen schon deutsche Staatsbürger gelten. Also sind wir jetzt wirklich wieder so weit gekommen, dass wir beim Blut- und Bodenrecht sind? Und wo endet das Ganze dann? Und ich finde, wenn immer noch nicht angekommen ist, gerade mit Hinblick auf die USA, dass dieser Sprech nur den echten Nazis nützt, nämlich der, sage ich mal, AfD und dem Rechtsextremismus, dann haben wir echt was versäumt. Und diese Migrantisierung von Gesellschaftsproblemen ist eine große Herausforderung unserer Zeit. Und da hört es ja leider nicht auf. Das heißt, wer unsere Arbeit kennt, weiß, das Ganze geht weiter. Ja. Aber um nochmal zurück auf dich zu kommen, ich bin ja auch mit Mitschülerinnen und Mitschülern aufgewachsen, die russische Herkunft hatten, polnische. Und es war damals diese Zeit, wo auch ganz viele Russlanddeutsche eben auch gekommen sind. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich dabei erwischt habe, damals, weil ich ja auch immer im Kampf war, dass ich so dachte, also sogar die haben es besser. Also ich bin dann in so eine Opferkonkurrenz gegangen. Mhm. Und im Nachhinein würde ich sagen, das war der Schmerz darüber, dass ich nie anerkannt worden bin. Und deswegen oder oft kämpfen musste. Ne? Es gab ja auch immer die anderen. Also ich habe auch großartige Lehrer gehabt, die an mich geglaubt haben und die mich gefördert haben und so weiter. Deswegen muss man da auch immer differenzieren. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass wir voll viel gemeinsam haben. Und das war kein Zufall, dass meine engsten Freunde eben auch Russlanddeutsche waren oder polnische Wurzeln hatten, weil wir doch viel gemeinsam hatten. Also auch diesen Wert der Familie, dann, dass wir irgendwie auch anders waren, irgendwie auch eine andere Mentalität hatten. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber es war schon mal so. Und deswegen kann ich dich auch total verstehen mit dieser Überanpassung, weil diese Phase in meinem Leben hatte ich auch, wo ich so dachte, bloß nicht zu kompliziert, bloß nicht zu migrantisch, in Anführungsstrichen, weil das ja auch immer der Vorwurf war, mit dem wir konfrontiert worden sind. Und eins kann ich euch da draußen versprechen, egal wie erfolgreich du wirst im Leben, ob du sozusagen auch in Verhältnisse kommst, wo du dann plötzlich Sozialunternehmerin bist und vielleicht auch Möglichkeiten hast, Machtdynamiken nochmal anders sinnstiftend zu nutzen, der Rassismus hört nie auf. Also es ist tatsächlich so, dass man immer wieder damit auch konfrontiert wird und dass sozusagen diese Vorurteile sich auch immer wieder Bahn brechen und man sich immer wieder dann in den Momenten sozusagen konfrontiert sieht, wo man plötzlich merkt, krass, ich bin für dich immer noch die Kurdin oder wie auch immer. Und ich bin die Letzte, die irgendeine Opferexistenz bedienen würde. Ne? Also da bin ich auch immer sehr, sehr vorsichtig. Ich finde es auch ein bisschen schade, wenn wir immer alles kaputt und schlecht reden.
Ja.
Weil da sage ich auch immer, das ist ein Privileg, also in einem Rechtsstaat, in einer Gesellschaft zu leben, wo wir sozusagen auch von unserer Meinung Gebrauch machen können. Und ich versuche mich schon auch auf das Gute zu konzentrieren. Das überwiegt zum Glück auch. Aber es geht ja eben nicht nur um mich, sondern es geht ja um eine ganze Gesellschaft. Es geht um die anderen, es geht um die nächsten Generationen. Und das, was meine Schwester Tuba immer sagt, ist, warum muss die nächste Generation dieselben Kämpfe kämpfen wie wir und noch viel schlimmer?
Ja.
Und daran müssen wir was tun. Oder da müssen wir handeln.
Und dafür brauchen wir auch eine Community. Also nur mit einem Zusammenhalt kommen wir auch weiter. Was meinst du, wie wichtig ist heute, eine Community zu haben? Vor allem also, in Zeiten wie diesen, wo wir eigentlich Social Media auch haben, wo Communities so leicht gebildet werden können, aber auch so viele Anfeindungen.
Ja, da muss ich an so einen Satz von einer sehr, sehr guten Freundin von mir denken, die sehr, sehr viel Verantwortung hat und sehr öffentlich ist. Und die war mal einem riesengroßen Shitstorm ausgesetzt und hat sie gesagt, dass sie sich irgendwann dabei erwischt hat, dass sie sogar ihre beste Freundin anrufen wollte, um zu sagen, ich bin aber nicht so, ne? Also ich hoffe, dass du bemerkst, dass ich nicht so eine bin. Und das zeigt, glaube ich, wie das einbrechen kann. Also auch egal, wie resilient man ist, egal wie stark man ist, das Community und das Verhalten von Menschen und Solidarität, und wir leben leider Gottes in Zeiten, wo wir mit der Liebe zueinander erpresst werden, gerade wir Frauen. Also wenn wir anfangen, uns zu organisieren und letztlich eben auch unseren bequemen Raum verlassen, um Solidarität gibt's ja nicht umsonst, das ist ja kein Gratismut, um einzustehen für jüdische Freunde, für muslimische Freunde, auch in einem Kontext, der hart verhandelt wird, leben wir ja in Zeiten, wo man nur verlieren kann. Das kann aber nicht die Option sein. Also deswegen können wir es nicht lassen. Also ich sage ja immer, dass wir auch an jedem Satz zugrunde gehen, den wir nicht austeilen. Und wie oft wollen wir denn noch die Fäuste in der Tasche ballen? Wie oft wollen wir uns noch zurückhalten? Und ich bin nicht die Einzige gegenwärtig, die wütend ist. Ich weiß, dass Wut gerade negativ besetzt ist. Ne? Aber ich spüre schon auch in meinem Umfeld, dass gerade zwei Sachen dominieren, Wut und Unmacht. Und ich glaube aber, und das ist ja auch so ein bisschen das Mantra meines Lebens, weil wir ein Trainingslager durchlaufen haben, wo wir gar nicht anders konnten, als diesen Aktivismus eben auch zu leben, dass Wut, die du aktivierst und kanalisierst, dass die genau das Gegenteil ist von Negativität und Destruktivität. Also ich glaube, dass Wut, die sich nur mit sich selber beschäftigt, destruktiv wird, andere entmenschlicht und beleidigt und verletzt, wie wir das gerade bei Internetterroristen erleben, die sich dann auch noch Aktivisten nennen, das hat mit Aktivismus nichts zu tun. Das bringt unsere Gesellschaft auch nicht weiter.
Das heißt, wie soll man den Wut ausleben?
Also es geht wirklich darum, du hast gerade Community gesagt, zu überlegen, was uns wichtig ist im Leben. Wut wogegen? Und dann kommt die große Frage, wo wollen wir hin? Also das Hinzu ist viel entscheidender als dagegen. Dagegen zu sein ist ganz einfach. Da sind wir wieder beim Thema Hass. Aber es muss uns gelingen, auch als Gesellschaft den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, was muss es denn dann für eine Community sein? Was müssen es für Themen sein? Was müssen es für Bereiche und Schwerpunkte sein, die wir unterstützen wollen und aufbauen wollen? Und das ist natürlich viel, viel anstrengender, diesen Schritt zu gehen. Und deswegen, das klappt ohne Community gar nicht mehr. Ja, also wenn wir keine Community hätten, dann wäre das Ganze ziemlich schnell begraben. Also ich finde gerade auch in Zeiten von Cancel Culture, wo alles boykottiert wird, was nicht bei drei auf dem Baum ist, was nicht bedeutet, dass es nicht auch wichtig ist, gewisse Themen, ob das Frauenfeindlichkeit ist, Rassismus ist,
Ableismus.
Antisemitismus ist, Ableismus ist. Also es gibt keinen Freifahrtschein, ja. Das ist ja völlig klar. Aber das kann man ja sehr gut unterscheiden, sagen wir jetzt. Aber leider leben wir in Zeiten von Fake News, Feindmarkierungen, Sektierertum und Desinformationskampagnen, wo es den Menschen nicht so einfach gelingt und wo gerade sehr viele verunsichert sind und überfordert sind und dann natürlich denjenigen auf den Leim gehen, die ihnen Versprechen geben, dass alles gar nicht so kompliziert ist. Und das ist ja genau das, was zum Beispiel auch die Rechtsextremen oder Extremisten generell eben auch versuchen. Und eigentlich sehe ich mit großer Sorge, obwohl alle so politisch tun, eine Entpolitisierung und Sektierertum und dass wir immer fragmentierter werden und dass immer weniger Community-Building da ist und dass wir uns in Identitätskämpfen verlieren, aufgrund der großen Probleme, die wir nicht mehr zu bewältigen imstande sind, was auch psychologisch normal und nachvollziehbar ist. Aber das müssen wir immer wieder einbrechen. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass das nur mit Gesprächen, deswegen bin ich auch immer gerne bei Podcasts dabei, weil ich das Gefühl habe, da ist das sowohl als auch einfacher als in irgendwelchen Sharepics und dass der Aktivismus eben nicht beendet ist, wenn ich meine Texttafel beschrieben habe und dann rausgehe, sondern für mich bedeutet Aktivismus, das Internet zu verlassen und was zu verändern im Leben anderer und den Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben. Und da, glaube ich, gibt's einen Unterschied zwischen Reden und Machen.
Wichtig. Vielen Dank.
Werbung. Wisst ihr eigentlich, was mit eurem Geld passiert, wenn es einfach so auf dem Konto liegt? Ich muss sagen, dass ich mich echt sehr spät damit beschäftigt habe. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Menschen so. Ich wusste beispielsweise nicht, dass das Geld, das bei Banking-Anbietern liegt, reinvestiert wird, also von diesen Banking-Anbietern. Und man weiß tatsächlich häufig gar nicht, wohin. Und es sind häufig leider auch nicht die richtigen Dinge, wo dein Geld dann landet. Anders ist es bei Tomorrow. Das Konto für alles, was jetzt und morgen wichtig ist. Denn Tomorrow ist ein wertegetriebenes Unternehmen, das sich für Dinge einsetzt, die euch hoffentlich wichtig sind. Also mir sind sie das auf jeden Fall. Denn kein Cent wird hier in schädliche Industrien investiert, wie beispielsweise Kohlekraft. Im Gegenteil, dein Geld unterstützt hier zum Beispiel den Wiederaufbau von Ökosystemen oder erneuerbare Energien. Und ganz neu bei Tomorrow ist jetzt das Tagesgeldangebot. Für dein neu eröffnetes Girokonto kannst du dir hier bis zum 28.02.2025 einen Begrüßungszins von 2,5% pro Jahr sichern. Auf dem Tagesgeldkonto liegt dein Geld dann sicher und du kannst jederzeit darauf zugreifen. Und du profitierst dann auch, solange du sparst, von den Zinsen. Und wenn dann die nächste große, sagen wir mal, Reise bei euch ansteht oder aber auch das Leben irgendwie ganz anders passiert, als ihr es geplant habt, dann habt ihr euer Geld ganz schnell griffbereit. Bei Tomorrow kannst du dir in ganz wenigen Minuten ein Konto eröffnen und dann von den Tagesgeldzinsen profitieren. Lad dir einfach mal die Tomorrow-App herunter und probier es mal aus. Und mit dem Code GSPOT25, alles groß geschrieben, GSPOT25, spart ihr euch sogar die ersten 3 Monate Kontoführungsgebühren. Alle Bankdienstleistungen sind von Solaris SE. Und wie immer findet ihr alle Infos dazu natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Dir hilft es ja, politisch aktiv zu sein, dadurch, dass du in
geht
so einer...
Geht so, mal so, mal so.
Oder, okay, das war vielleicht auch zu leicht ausgedrückt, dir hilft deine Familie dabei, politisch zu sein. Du bist aber trotzdem mit relativ traditionellen Werten aufgewachsen. Und in einem Interview hast du mal erzählt, als ich meiner Mutter sagte, dass ich das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen habe, sagte sie, super, wann heiratest du? Als ich das gelesen habe, war ich so, wow. Aber das hätte auch meine Mutter sagen können, ehrlich gesagt. Wie sehr hat dich denn dieses Aufwachsen auch geprägt?
Naja, es hat ja einen Grund, glaube ich, dass ich bis heute nicht verheiratet bin. Nein, aber ich habe doch einen schönen Ring, oder?
Der ist richtig schön. Ja. Den hast du dir selbst geschenkt?
Nee, den hat mein Papa mir geschenkt. Oh. Jetzt über Weihnachten. Okay. Und für mich ist das wirklich sowas Besonderes, dass mein Vater mir einen Ring schenkt. Weil du hast es gerade beschrieben, ich komme aus einem Kulturkreis, wo mir beigebracht worden ist, dass der Wert einer Frau sich auch über das Verhältnis der Heirat verhandelt.
Ja.
Und dass wir das geschafft haben, uns gemeinsam auf den Weg zu machen. Und dazu hat ja vor allem meine Schwester Tüllin beigetragen, die packt ja jedes Familiengeheimnis aus. Und ich glaube, die Besonderheit der Geschichten von Tüllin und meiner Eltern ist, dass die Menschen spüren, die leben eigentlich in verschiedenen Welten, aber die lieben sich trotzdem.
Mhm.
Und das ist etwas, was ich heute als größten Schatz definiere, aber auch nur, weil wir so gekämpft haben. Und dass mein Vater mir diesen Ring geschenkt hat, bedeutet ja auch eine vollumfängliche Akzeptanz meiner Lebensweise, obwohl sie nicht einhergeht mit dem, was sie sich für mich gewünscht haben. Und ich bin ganz froh, weil bei mir haben sie es jetzt aufgegeben, jetzt ist Tüllin dran. Die wird jetzt immer gefragt. Und als Tuba vor wenigen Wochen das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, das ist jetzt die zweite in der Familie, für ihr unglaubliches Engagement für ihre Scoring Girls, da hat Mama gefragt, wie viel. Und sie meinte damit, wie viel Geld gibt's dafür?
Also.
Entschuldigung. Und ich glaube, das kennen auch ganz viele Mädels und Jungs da draußen. Das, ja, ich komme, sage ich mal, aus einer Familie, die sehr pragmatisch orientiert ist, wo wir sehr um Zuwendung kämpfen mussten, aber sehr viel Funktionierkultur. Und das wurde schon auch hart geführt, wie Regiment, sage ich jetzt mal ein bisschen. Auch um, ich meine, du musst dir vorstellen, meine Mutter, Analphabetin, die kaum Deutsch sprechen konnte und elf Kinder durchbekommen musste in einer mittelgroßen Stadt wie Hannover, mit all den Fremdmarkierungen, mit den Existenzängsten. Und ich meine, das darf man vielleicht auch oft nicht vergessen, weil die Leute das ja oft verwechseln, wenn man dann plötzlich so ein bisschen Sichtbarkeit und Hörbarkeit hat oder auch eine gewisse Relevanz, dass das ja alles andere als einfach ist und war. Ja. Und dass wir, also wir konnten auf nichts zurückgreifen. Wir kommen ja aus dem Nichts quasi. Ja, also wir haben alles sozusagen selber aufgebaut. Also eine sehr gute Freundin von mir, Minou, hat letztens gesagt, weil das kennt ja jeder, Existenzängste, wie geht's weiter, was machen wir? Wer das nicht kennt, der hat Glück oder Privilegien, aber ich kenne keine Menschen, die es nicht kennen. Und sie meinte, weißt du, was das Tolle an euch ist, dass euch niemand was wegnehmen kann, weil ihr habt euch das ja selber aufgebaut. Und das stimmt einerseits, aber andererseits sind wir nichts ohne die Community. Das heißt, nichts von dem, was ich mache, habe ich alleine geschafft, sondern wir hatten natürlich einen Haufen Menschen, die uns dabei geholfen haben, aber wir sind jetzt nicht sozusagen, haben nicht diese klassische Karriereleiter bestritten, die ja auch was von dir abverlangt. Und ich glaube, das macht uns innerlich auch so frei, dass wir so eine Frauenbande sind, die total übermütig einfach losmarschiert ist und gesagt hat, wir machen das jetzt. Ja, und alles das, was wir heute sind, mit 80 Mitarbeitern weltweit, mit einem Sozialunternehmen mehreren, einer Bildungsbewegung, einer Menschenrechtsorganisation, in Zeiten wie diesen, Frauenhäusern, die ganzen Sportplätze, die Bildungsprojekte, war etwas, was nicht vorgesehen war. Und das macht für mich den Schatz aus. Ja? Mhm. Dass ich mir immer wieder die Frage stelle, wo machen wir den Unterschied für andere? Und das haben mir meine Eltern beigebracht. Weil bei uns zu Hause war immer Full House. Und die Menschen, die Hilfe brauchten, sind ein- und ausgegangen. Und mein Vater hat nie gefragt, wo kommst du her? Und meine Mutter hat für alle gekocht. Und da wurde mir beigebracht, das Leben ist nicht einfach. Es ist herausfordernd. Das Leben ist nicht selbstverständlich. Die Gefahr ist da. Bei uns war immer das Damoklesschwert da. Es war immer auch Gefahr da. Also wir wurden nicht verschont vom Leben. Ja, wir haben auch Rassismus erlebt. Wir haben Ausgrenzung erlebt. Mein Vater hat einen Verein gegründet, wo er für attackiert worden ist, wo ihm auch Gewalt angedroht worden ist. Und das war alles mitten in Deutschland. Aber ich hatte in dem Moment das Gefühl, ich bin in Kurdistan. Ja? Das heißt, das sind alles sozusagen auch Erfahrungswerte, die sich tief eingebrannt haben, würde ich sagen, in meiner DNA.
Ja.
Denn auch heutzutage, wenn es schwierig wird, dann frage ich mich nicht, was würde ein Unternehmensberater dazu sagen, sondern was hätten Mama und Papa gemacht. Und auch ganz oft, vielleicht hilft das ja auch bei den Leuten, die so von Perfektionismus geplagt sind, Da bin ich hoffentlich genau das Gegenteil und will das auch immer wieder lebbar machen und beweisen. So, ey, wir müssen nicht perfekt sein, um gute Menschen zu sein, ja, sondern am Ende des Tages, lass es uns runterbrechen darauf, wie handeln wir, wenn es drauf ankommt.
Ja, stimmt.
Wie verhalte ich mich? Punkt. Ja. Dafür brauchst du kein Studium, dafür brauchst du kein Geld. Da geht es wirklich um den inneren Reichtum. Und das ist für mich der größte Reichtum. Und der fühlt sich unbezahlbar an. Und diesen Wert vorgelebt zu bekommen, auch von den Eltern und jetzt auch anwenden zu können, das ist das, was uns hält. Denn natürlich ist es nicht einfach. Und jeder, der unsere Arbeit verfolgt, der weiß auch, wie wir für das, was wir tun, auch angefeindet werden, aber auch geliebt werden. Und beides darf man nicht so ernst nehmen. Und ich glaube, was dabei hilft, ist wirklich der innere Kern, wofür wir das machen. Und wenn wir davon überzeugt sind, dann entsteht Stabilität und dann kommst du auch ganz gut durch die Stürme, ne? Weil dann wackelst du nicht. Und das heißt nicht, dass ich nicht kritikfähig bin. Aber die Frage ist, was wird kritisiert und wer kritisiert mich, ne? Weil wir Frauen oft dazu neigen, oh Gott, aber mittlerweile stelle ich die Frage, wer? Wer hat mich da überhaupt kritisiert? Ja, und warum vor allem? Und das ist so etwas, wo ich denke, da können wir noch viel selbstbewusster sein und sagen, dass im Handeln immer die Kraft und der Weg liegt.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch. Kann es sein, dass du auch so diesen inneren Drive hast und einfach dein eigenes Ding machen möchtest, weil du so viele Geschwister hast?
Ja, ich glaube, es ist automatisiert, ne? Und jedes Geschwisterteil hat halt so eine bestimmte Position gehabt und auch was vorgelebt. Und meine beiden älteren Geschwister waren sehr treue Kinder und haben Mama und Papa schon sehr glücklich gemacht und zufriedengestellt.
Und du nicht, würdest du sagen? Nee?
Also ich war eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe. Bin ich ja wahrscheinlich heute noch. Nein, aber ich, deswegen, also von dem Gedanken, geliebt zu werden oder was leisten zu müssen, um geliebt zu werden, habe ich mich sehr früh verabschiedet. Weil ich habe sehr früh verstanden, dass es das nicht umsonst gibt. Ja, und das, was verlangt worden ist von mir, was gegen meine innere Freiheit ging. Und für mich war immer der Satz, mit mir nicht. Mit mir nicht. Ja, so. Und da automatisch war der Widerstand da. Das heißt, ich habe diese Familie zum Wahnsinn getrieben. Zum Wahnsinn. Weil der Friede war hinüber. Ja, weil jede Entscheidung, die getroffen worden ist, die ich abgelehnt habe, hat natürlich den Familienfrieden bedroht.
Ja.
Und ich kann mich an wirklich Diskussionen erinnern, auch mit den Geschwistern, die gesagt haben, jetzt ist doch auch mal gut. Ist doch jetzt auch mal gut. Aber eigentlich habe ich nie aufgehört, bis heute nicht.
War es eigentlich schwer, zu Wort zu kommen in so einer großen Familie?
Also ich glaube, du merkst, dass das kein Problem ist bei mir. Ich glaube, dass man dann eher lernen musste, sich zurückzunehmen.
Okay.
Ja, also es kommt drauf an. Es gibt immer ein Geschwisterteil bei uns, was sich automatisch zurückgenommen hat, zu dem ich nicht gehöre, obviously. Thülin auch nicht, aber Tuba und Tuna zum Beispiel.
Okay.
Ja, und Tuba hat dann erst über ihre Fußballleidenschaft hat sie ihre Stimme gefunden, kann man sagen. Aber es war natürlich schwer. Also das war ja immer laut.
Ja.
Und
wer bekommt jetzt die Aufmerksamkeit?
Wer bekommt das Essen? Da lass uns doch da anfangen. Ja, und bei uns war dann nicht irgendwie, Düsen hat noch nicht gegessen. Seid ihr so lieb und lasst was über? What? Also wenn ich da ist, hat Pech gehabt. So sind wir aufgewachsen. Aber irgendwie liebe ich das auch. Wenn ich so an diese Kindheit denke, und wir hatten ja auch viele deutsche Freunde, die aus nicht so einfachen Verhältnissen kamen, teilweise auch Scheidungskinder waren und so weiter. Aber wenn die bei uns am Tisch gesessen haben, dann waren die halt Teil der Familie. Und meine Mutter hat immer Aufgaben verteilt an alle. Ja, also man wurde gebraucht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Wert, das merke ich auch heute noch, auch an dem, was wir so machen, dass wenn Menschen sich gebraucht fühlen, dann entsteht auch Community, ne? Und deswegen, es ging um alles. Es ging um Verteilung, es ging um Positionierung, es ging darum, sich unterzuordnen. Also eigentlich alles das, was so in Management-Softskill-Seminaren beigebracht wird heute, haben wir eigentlich dann schon zu Hause gelernt. Und dass jedwedes Handeln, das ist, kennen Menschen, die aus kollektivistischen Familienkulturen kommen, auch einen Impact und eine Auswirkung hat auf die anderen Mitglieder. Das heißt, auch da musste man dann schon stark sein. Denn wie oft habe ich den Satz gehört, wegen dir habe ich... So, und dann habe ich immer gedacht, ja.
Und jetzt?
Ja, und das heißt ja nicht, das soll nicht egoistisch klingen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht empathisch sind. Im Gegenteil, wir mussten ja diesen Empathiemuskel entwickeln, weil mir war ja klar, dass wir uns nur durchsetzen, wenn wir auch Mehrheiten bilden.
Mein bester Freund sagt immer, not your responsibility. Wenn ich dann immer wieder anfange, so, oh, aber die Person und das und bin ich jetzt, dann sagt er immer so, not your responsibility. Und das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen. Wie übersetzt man das eigentlich auf Deutsch? Das ist nicht meine Verantwortung.
Ja.
Also es ist nicht deine Verantwortung eigentlich, eine andere Person die ganze Zeit glücklich zu machen, vor allem wenn du dich damit unglücklich machst.
Ja, und das finde ich ganz interessant. Ich meine, da sprichst du ja auch ganz offen darüber, ne? Ja. Und ich glaube, es ist total wertvoll, auch dieses People-Pleasing. Ich meine, das kennt ja auch jeder. Und ich weiß auch, dass ich sozusagen, um meine damals auch meine Leidenschaft weiter fortzusetzen, ich wirklich alles daran gesetzt habe, ne? Mhm. Aber der Preis darf nie zu hoch sein.
Ja,
also man muss immer auch noch in den Spiegel gucken können am nächsten Tag. Und dann sind das Problem nicht unser Ehrgeiz und unser Wille, sondern was sind das für Strukturen, wo wir doppelt so viel kämpfen müssen. Und uns wurde ja auch beigebracht, dass das eben falsch ist, nur an sich selber zu denken.
Vor allem als Frau.
Genau. Aber ich glaube eben, erstens denken wir nie nur an uns selber. Also das liegt in der Natur der Sache. Aber wir dürfen auch mal an uns denken. Ja. Ist auch okay.
Bin ich voll bei dir. Dein Papa war ja auch oder ist auch Menschenrechtsaktivist, hast du ja auch schon gesagt. Mhm. Hat dich das eigentlich auch beeinflusst?
Ja, wahrscheinlich. Also total, ne?
Ja.
Also das sind so viele Anekdoten, die es da zu erzählen gibt, aber er wurde ja nie anerkannt sozusagen, auch in dieser Rolle, aber das hat ihn ja nicht davon abgehalten, es zu tun. Und ich kann mich erinnern, Jahre später irgendwann, als wir dann den Verein gegründet haben, hat er dann gesagt, ich bin Menschenrechtsberater. Hat er gesagt, ich will eine Visitenkarte, wo das draufsteht und so. Und dann haben wir ihm die gemacht. Und das war so diese Würdigung. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir so eine offene Wunde im Kreislauf wieder geschlossen haben damit, weil mein Vater seine Menschenrechtsarbeit damals niederlegen musste. Das war in den 80ern, es war eine harte Zeit auch für kurdische Identitätspolitik, es war die Hochphase Türkei, auch mit Konflikten so, ich sag mal, zwischen Kurden und Türken und zumindest bestimmten Gruppen. Und da wurde man dann auch automatisch dann zur Zielscheibe mit. Und mein Vater hat ja auch im Foltergefängnis von Diyarbakir gesessen. Mein Vater hat sehr viel geblutet dafür. Und das ist eben auch so etwas, was oft vergessen wird in diesem Zeitalter der Digitalisierung, wo Leute eben denken, dass es so einfach wäre, Identitäten auszulöschen. Und das soll nicht pathetisch klingen, aber ich kann es immer nur wiederholen, was ich fühle. Wir leben dafür.
Hm.
Ja. Und für den Aktivismus zu leben, heißt dem alles unterzuordnen.
Ja.
Und das soll jetzt nicht toxisch klingen, ich werde das gleich auch nochmal relativieren, aber zumindest dahingehend, dass ich nicht eine Sekunde darüber nachdenken würde, von etwas abzulassen, nur weil sie es gerade ungemütlich anfühlt. Also ich kann diese Sätze immer gar nicht verstehen, so nach dem Motto, ja, wie lange noch? Was ist denn das für ein komischer Satz? Also diese Sinnfrage muss ich mir nicht stellen, weil ich bereit bin, dafür zu sterben. Also sonst hätte ich ja nicht als Kriegsberichterstatterin mich so einer Lebensgefahr ausgesetzt, als der IS gewütet hat. 2014 und 2015 im Irak und in Syrien. Und sich dem Aktivismus zu verschreiben, heißt aber nicht, auf das Leben zu verzichten.
Hm.
Und das musste ich lernen in den letzten Jahren. Und dafür brauchte ich auch Hilfe. Das habe ich nicht alleine geschafft.
2014 war der Krieg. Mhm. Du hast da einen Anruf bekommen, der alles verändert hat. Kannst du da nochmal erzählen, was genau passiert ist?
Es kam zum Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft, den Jesiden. Und wir sind gerade mal 1 Million weltweit. Und wir hatten keine Lobby. Niemand da draußen hat sich für uns interessiert. Aber es waren meine Leute, die geschlachtet worden sind. Und es waren unsere Frauen, die auf Sklavenmärkten in Raqqa und Mosul verkauft worden sind und vergewaltigt worden sind und versklavt worden sind im 21. Jahrhundert. Und wie nah wir in Deutschland an dem Thema dran sind, zeigen die Prozesse, die jetzt alle losgehen, wie am Oberlandesgericht in München, wo auch IS-Täter, die hier unter dem Flüchtlingsstatus Asyl gefunden haben, sich beteiligt haben an diesen Gräueltaten. Das ist eine Wahrheit, die man nicht gerne ausspricht, aber die ist so. Und Gerechtigkeit geht eben über das hinaus. Und die Saat dieses Völkermords geht jetzt erst auf. Und es hat mein ganzes Leben verändert. All das, was ich gesehen habe, also auch die Kindersoldaten, die befreit worden sind. Ich habe das ja dann 2014 begonnen und das hat ja bis heute nicht aufgehört. Also das war ja, es gibt ein Leben davor und eins danach. Also das war auf jeden Fall der Wendepunkt von allem, was ich heute tue. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Angstmuskel damit auch überwunden worden ist, weil das war ja ein Himmelfahrtskommando fast. Denn auch erfahrene Kriegsberichterstatter sind zu der Zeit schwierig da reingekommen. Und ich bin ja keine klassische Kriegsberichterstatterin, sondern ich bin ja sozusagen über den Völkermord an meiner eigenen Religionsgemeinschaft erst aktiv geworden.
Ja.
Was man ja heute jetzt auch besser nachvollziehen kann. Ja, und dann habe ich mir geschworen, als ich damals auch zur Chronistin des Völkermords wurde und zu einer Zeugin, dass die Welt davon erfahren muss, was da passiert ist. Und das war meine Aufgabe.
2014 bist du dann mit deinem Papa direkt dahin.
Genau.
Und dann hast du Kriegsberichterstattung gemacht.
Genau,
und
ich habe einen Dokumentarfilm gemacht, meine Reise in den Genozid.
Mhm.
Und der wurde dann im Bundestag gezeigt, bei den Vereinten Nationen, im Europäischen Parlament. Und der war sozusagen die Grundlage der Entstehung auch unserer Menschenrechtsorganisation. Weil ich bin zurückgekommen, habe mich weit und breit umgesehen und es war kein Gefäß oder keine Institution da, wo ich das Gefühl hatte, dass wir darin so wirken können, dass wir die Ziele erreichen, nämlich die Anerkennung des Völkermords, die juristische Aufarbeitung, die Befreiung der jesidischen Frauen. Es sind immer noch 2600 Frauen in den Händen der IS-Mörderbanden. Sie sind teilweise auch in den Al-Hol-Camps in Syrien. Deswegen ist auch sozusagen all das, was in Syrien passiert, jetzt für uns gerade von sehr zentraler Bedeutung. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir sozusagen bei den Frauenrechten und Minderheitenrechten nicht einknicken dürfen und dass ein freies Syrien auch die Freiheit von allen anderen Minderheiten voraussetzt. Und auch da stoße ich natürlich gerade auf sehr viel Widerstand. Das eine ist ja das, was im Mittleren Nahen Osten passiert, aber viel schlimmer sind ja die Stellvertreterkriege, die hier ausgetragen werden. Deswegen müssten wir jetzt ja eigentlich glauben, es ist doch das Normalste der Welt, dass man über die Minderheitenrechte sprechen darf. Aber wir leben in Zeiten, wo man dann eben natürlich auch massiv angegriffen wird, wo einem dann vorgeworfen wird, dass man zum Beispiel islamfeindlich ist, weil man Islamismus kritisiert. Und für mich gibt es da einen riesigen Unterschied. Und wer den Unterschied zwischen Islamisten und Muslimen nicht kennt, der ist gefährlich. Und selbstverständlich geht es darum, den Extremismus in der Form des Islamismus anzuklagen und Muslime zu beschützen, wenn sie beispielsweise islamfeindlich angegriffen werden. Diese Komplexität, die für mich selbstverständlich ist, die wird oft in Frage gestellt. Und da müssen wir noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten.
Von wem kommt da so ein Gegenwind?
Ach, von allen möglichen Leuten. Also wir haben ja gerade sehr viel Identitätskonflikte, sage ich mal, die sich bahnbrechen, wo sich eben doch dann wieder sozusagen zurückgezogen wird auf Herkunft, auf Religion. Also wir haben es mit Rassisten zu tun, mit Islamisten haben wir es zu tun, die es natürlich auch in Deutschland gibt und die auch sehr erfolgreich sind dabei. Das ist das eine. Schlimmer finde ich, dass Aktivisten darauf reinfallen und dass wir uns schwer tun, das auch sozusagen ja in Frage zu stellen. Und ich sage immer, solange man uns, diejenigen, die Islamisten angreifen, immer noch mehr kritisiert als die Islamisten selber, läuft auch in unserer Gesellschaft was schief. Und sowas anzusprechen oder auszusprechen, sorgt dann immer schon für den nächsten Konflikt, genau. Mit Antisemiten, mit Islamfeinden, mit Rassisten, mit Frauenhassern. Also wo soll ich anfangen, wo aufhören? Also wir legen uns mit allen an und Stefanie, wir gehören auch keinem Lager an. Mhm. Also ich bin jetzt nicht vom Jesidenlager, ich bin nicht vom Kurdenlager, ich bin nicht vom Migrantenlager. Mhm. Also das ist einfach, wir gucken uns jedes Problem und Phänomen, und ich glaube, das ist unsere größte Stärke, nochmal unter diesem Universalismusgedanken an. Und trotzdem leben wir in Zeiten, wo Leute sagen, Sektierertum, einseitige Menschenberichterstattung. Aber das gehört halt eben auch dazu. Mhm. Und es gibt sehr viele Menschen, die nicht einverstanden sind damit, dass es uns gibt.
Ja.
So, und die Zerstörungsabsicht, die folgt natürlich.
Können wir noch mal ganz kurz zu 2014 zurückspringen? Mhm. Weil du hast direkt darauf Hava Help gegründet. Hava ist kurdisch und bedeutet Hilfe. Kannst du ganz kurz erklären, was ihr da macht mit Hava Help?
Ja, also wir haben internationale Projekte und Frauenhäuser. Wir kümmern uns um Vergewaltigungsopfer, beispielsweise um Binnenflüchtlinge, um die Befreiung auch immer noch von IS-Gefangenen.
Wie macht ihr das, wenn ich fragen darf?
Na, mit unseren beeindruckenden Mitarbeitern vor Ort.
Vor Ort, okay.
Ja, also sag mal so, als Unternehmerin bin ich dafür verantwortlich, dass diese Projekte möglich gemacht werden.
Finanziert werden.
Zum Beispiel. Und darüber auch zu sprechen und dafür zu sorgen und Lobbyarbeit zu leisten für Menschenrechte und dass gewisse Orte dieser Welt nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Und deswegen liegt mir unser Frauenhaus in Kabul, in Afghanistan, besonders am Herzen. Ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir müssen es nicht größer machen, als es ist. Aber trotzdem, jedem einzelnen Menschen, dem wir da eine Möglichkeit geben, in einem Meer der Ungerechtigkeit Sicherheit zu erfahren. Es sind vor allem Frauen und Kinder. Aber ich möchte auch an die afghanischen Männer erinnern, die in dem Moment, wo sie für uns arbeiten, auch ihr Leben riskieren. Und wir reden von einem Land, wo Frauen der komplette Weltbezug genommen worden ist, wo die Dystopie so weit geführt hat, dass die Selbstmordrate horrend hoch ist, ähnlich wie bei jesidischen Frauen, wo Frauen im Grunde genommen ihre Identität genommen worden ist, wo sie in der Öffentlichkeit nicht mehr stattfinden dürfen, wo sie nicht mehr unterrichtet werden dürfen, wo sie nicht mehr an Bildung und Universitäten sozusagen angebunden sind, dort ein Frauenhaus zu haben, das kannst du dir ja vorstellen, was das bedeutet. Und das ist das manchmal, was mich, wenn ich es ehrlich sagen darf, wir müssen nicht drum rumreden, wütend macht, dass ich immer denke, mein Gott, wenn ihr einen Prozentsatz von dem leisten würdet, was unsere mit wertvollen Mitarbeiter vor Ort machen, dann könnte ich eure Kritik annehmen, aber so nicht. Und wir haben, wie gesagt, auch Bildungsprojekte. Wir haben eine Bildungsbewegung, wo
German Dream,
wo an jedem deutschen Schultag mehrere Wertedialoge stattfinden. Unsere Arbeit findet nicht im Internet statt, die findet nicht im Plenarsaal statt, die findet in den Schulen statt, die findet dort statt, wo es dunkel ist, die findet in Regionen und Ländern statt, wo die Menschen lieber weggucken wollen. Mhm. Und wir haben eine Menge zu tun und das wird jetzt noch viel, viel mehr. Und wir sind interessiert an Möglichkeitsmachern, an den Menschen, die mit uns mitgehen. Und da haben wir keine Grenzen im Kopf, grenzenlos, dass wir eben sagen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und jeder seinen Beitrag leisten kann. Aber wir haben natürlich auch unsere roten Linien, wo wir eben sagen, dass wir auch keine Dehumanisierung dulden und auch keine Opferkonkurrenz. Und ich finde, gerade in der Frage des Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus wird das ja gerade sehr deutlich.
Mhm. Du arbeitest ja dann viel auch mit deiner Familie zusammen.
Mit vier Schwestern.
Mit vier Schwestern. Genau. Ist das eigentlich auch eine Herausforderung für dich? Oder
jeden
euch?
Tag. Jeden Tag. Also einerseits ist es das Schönste, was es gibt auf der Welt, weil ich sage immer, wir haben uns radikal für ein Leben entschieden, wo wir alles andere dem untergeordnet haben. Ich noch viel mehr als die anderen Geschwisterteile, würde ich sagen, aber auch aus unterschiedlichen Gründen, sage ich mal. Und ich habe schon auch immer dieses Mantra gehabt, wenn du nur noch ein Jahr hättest und so. Manchmal stellt man sich ja diese Fragen, wie würdest du leben? Und ich sage, genau so, wie es jetzt
genau
tue.
So.
Genau so. Und das hat was sehr Bedingungsloses. Es hat was sehr Aufregendes. Deswegen sind wir auch ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. Aber es hat auch was sehr Provokantes und was sehr Konfrontatives. Und weil wir natürlich den Normalismus in Frage stellen. Und das ist aber genau das, was mich interessiert. Mich interessiert nicht der Normalismus. Mich interessiert nicht, das geht nicht. Weil wenn ich auf das Erste, das geht nicht, gehört hätte, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Alles das, was wir geschaffen haben, ist entstanden aus dem, doch, das geht.
Ich frage mich, hast du einfach so eine starke Intuition in dir, dass du weißt, in diese Richtung muss mein Weg gehen, das ist gut, das ist richtig? Oder ist das auf jeden Fall rational, diese ganzen Entscheidungen, die du triffst?
Voll intuitiv,
ja, ja. Bauchgefühl.
Ja, ja. Okay. Ich bin froh, dass wir ganz viele deutsche Eichen um uns rum haben, die dann auch nochmal andere Eigenschaften mitbringen. Mit deutscher Eiche meine ich auch jemanden wie meine Schwester Tejan, die sich im Gegensatz zu mir auch sehr gut mit Zahlen auskennt.
Wieso ist sie eine deutsche Eiche?
Nein, weil sie immer sagt, das geht nicht.
Ach so.
Oder das schaffen wir nicht. Oder wer soll das bezahlen? Also das ist jetzt ein bisschen vorurteilig, I know. Aber bei mir ist es tief intuitiv. Mhm. Und auch da konfrontiere ich auch unseren eigenen Laden. Mhm. Ne? Also ich kann mich so erinnern, als ich mal ein paar Wochen frei hatte, meinte irgendjemand, boah, es war so schön ohne dich und es war so friedlich. Und dann habe ich nur gedacht, ja, ich bin ja jetzt nicht auf die Welt gekommen, damit wir hier in Frieden sterben und in Schönheit, ne?
Also, doch, eigentlich sollen wir ja alle in Frieden stehen.
Ja, gut, aber ich meine so im Sinne von, wir müssen uns die Probleme angucken. Ja. Also, weil ich sage das deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade gesellschaftlich in so einen Dornröschenschlaf fallen. Mm. Leute, nee. Und das heißt nicht, dass ich jemandem die Schwäche absprechen will oder das gute Recht zu sagen, nein, ich kann nicht jeden Tag. Ja? Ja. Ich möchte auch mich auch mal zurückziehen. Übrigens mache ich auch. Ich bin auch manchmal in meiner eigenen Welt, ja. Mm. Aber eine Menschenrechtsorganisation ist dafür da, ad hoc zu reagieren, ja, und Voll. Die fragt auch nicht nach dem Tag. Und Voll. Das ist schon auch etwas, wo ich glaube, dass ich in gewisser Weise gelernt habe zu antizipieren, gerade vor dem Hintergrund, dass mir die Konsequenzen egal sind. Mhm. Und das hat natürlich eine positive Seite und eine toxische, beides, ne? Und deswegen, nichts ist selbstverständlich, auch nicht in unserer Menschenrechtsarbeit. Also die Projekte müssen finanziert werden. Ja.
Toll.
Und wir leben auch von Spenden und wir werden natürlich auch gefördert auf EU-Ebene, auf Regierungsebene. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, weil gerade in Zeiten, wo so viel Geld in die Hand genommen wird für Rechtsextremismus weltweit, frage ich mich schon oft, wer bezahlt eigentlich für Demokratie? Und dass wir neben all dem, was wir da leisten, auch noch dieses ganze Fundraising parallel betreiben müssen, das zieht natürlich wahnsinnige Ressourcen. Und wenn Leute fragen, was sie tun können, dann denke ich immer, wir haben sehr, sehr konkrete Antworten darauf, ne? Weil wir brauchen Unterstützung an allen Fronten. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation, ja, die von Spenden lebt. Wir haben diese Bildungsbewegung, wo wir diese Wertedialoge machen, bundesweit. Also wir so, sage ich mal, tragen dazu bei für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber eben auch über Deutschland hinaus. Und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass mittlerweile sehr viele Menschen zu uns stoßen, die auch mit ihrer Vita und ihren internationalen Abschlüssen könnten die sonst wohin gehen. Aber die kommen dann zu uns. Und das ist, finde ich, Hoffnung. Weil, ich sag mal, die Bestausgebildetsten gehen immer auch an den Ort, wo sie Hoffnung verspüren. Und es geht darum, das zusammenzubringen, weil wir binden ja auch IS-Überlebende ein. Und ich persönlich muss dazu sagen, ich gucke so zum Beispiel schon mal gar nicht auf Zeugnisse. Das ist mir egal.
Das, was zählt, ist der Mensch.
Ja.
Nochmal zurück zu deiner Familie. Mhm. Ich habe mich nämlich gefragt, wie geht es eigentlich deiner Familie damit, dass sie durch dich auch so sehr in der Öffentlichkeit stehen? Ich weiß, genau. Die Öffentlichkeit ist ja auch super wichtig für die ganzen Dinge, die du auch gerade gesagt hast. Aber wie geht es deiner Familie damit?
Also erstens, das ist ja so ein bisschen der Trugschluss, zu glauben, dass ich diejenige bin. Dabei ist Thülin doch die Rampensau. Ich bitte dich. Nein, also erstens, jeder entscheidet für sich selber. Und ich bin aber trotzdem dankbar für die Frage von dir, weil ich kann mich daran erinnern, dass es eine Zeit gab in meinem Leben, wo ich ein schlechtes Gewissen hatte. Denn ich bin ja nicht in der Öffentlichkeit, weil ich irgendwie...
Anerkennung für dich.
Sondern ich stehe mit Themen in der Öffentlichkeit, die für extremen Widerstand sorgen. Mhm. Und als es zum Beispiel zur rassistischen Attacke gegen die Läden meiner Brüder kam, habe ich mich dabei erwischt, dass ich Schuldgefühle hatte und dachte, bin ich daran schuld. Und der Täter wurde ja dann ermittelt, das war rechtsextremer Natur, der hatte neben den Läden meiner Brüder auch Moscheen angegriffen. Und ich kann mich erinnern, dass meine Brüder mich damals angerufen haben und gesagt haben, hier steht scheiß AfD, hier steht scheiß Türken. Also auch interessant, dass wir dort als Türken gelesen worden sind. Das zeigt nämlich wieder, es ist völlig egal, welche Nationalität wir haben. Für die Rassisten sind wir alle gleich. Wichtig. Und es stand auch, ich sag's jetzt einfach, wie es war, scheiß Huren. Also es hatte auch eine frauenfeindliche Komponente. Und das habe ich dann natürlich sofort auf uns bezogen. Naja, und dann haben meine Brüder etwas gemacht, was mich tief verletzt und berührt hat, weil... Sie wollten einen Schwamm holen und wegwischen. Sie haben uns die Fotos geschickt und haben dann gesagt, wir wischen das jetzt weg. Und ich so, und dann? Ja, dann machen wir weiter. Ich so wie immer. Ich so, nein. Wie nein? Ich so, wir machen nicht weiter. Und dann habe ich es groß gemacht. Weil ich habe gedacht, ich kann doch nicht mich nicht für die Menschenrechte anderer einsetzen. Dazu neigen wir Menschen oft. Aber wenn es uns selber betrifft, werden wir auf einmal ganz komisch. Ja, nee, und hier und Angst und was passiert dann? Und dann ist es viral gegangen. Viral gegangen. Und wir haben für die, sag ich mal, Gefahr, haben wir wirklich einen Candy-Storm bekommen gesellschaftlich. Und ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, denn Rassismus tut weh. Und wir müssen zeigen, dass wir auch von Rassismus betroffen sind, weil die Leute uns immer erzählen, es geht nicht um euch. Und das ist die größte Lüge und der größte Trugschluss. Ja, deswegen, die größte Gefahr, die wir gerade haben, ist doch der Rechtsextremismus und die Verschiebung. Die größte Gefahr ist aber auch, dass uns die Kraft genommen wird, dagegen zu kämpfen, weil wir alle nur noch gegeneinander kämpfen. Das ist ein Riesenproblem übrigens. Und wenn wir diese Ressourcen mal bündeln würden, dann könnten wir uns um die wahren Gegner sozusagen kümmern. Und dann hat sich die Polizei gemeldet, Hannover, und dann haben die Ermittlungen wirklich, da bin ich auch den Polizeibeamten dankbar, dazu geführt, dass der Täter ermittelt worden ist. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich dachte, um Gottes Willen, lieber Gott, da wurde ich auf einmal gläubig. Ich so, bitte mach, dass der Täter erwischt wird, weil sonst wird uns auch noch vorgeworfen, dass es nicht stimmt. Also auch dabei habe ich mich erwischt. Also es sind ganz viele Filme gewesen in meinem Kopf. Und im Nachhinein würde ich sagen, genau darum geht's. Ja, wenn Unrecht geschieht, dieses Unrecht groß zu machen, auszusprechen, zu benennen. Weil wenn wir das beschweigen, dann stärken wir nur die Täter. Und so gehe ich eigentlich jeden Tag durchs Leben, wenn ich morgens wach werde. Mhm. Und das ist auch anstrengend, ehrlich gesagt. Weil natürlich wünsche ich mir manchmal auch irgendwie Rückzug.
Ja.
Und dann merke ich aber manchmal eben auch, ja, das will aber jetzt auch raus, ne? Aber das ist jetzt nicht so ein permanenter Durchlauferhitzer, um Gottes Willen, ne? Sondern da ist auch noch sehr viel über von der privaten Düsen. Also das ist jetzt nicht nur, dass ich ein einziger Aktivismusmuskel bin. Das wär auch irgendwie komisch.
Oder nur die öffentliche Düsen.
Genau.
Aber deine Schwestern, die stehen ja auch in der Öffentlichkeit und haben auch öffentlich eine starke Positionierung.
Genau.
Bringt das auch Herausforderungen mit sich?
Ja, erstens sind wir kein monolithischer Block.
Ja.
Ja, wir sind uns auch nicht immer einig.
Klar.
Ich bin denen immer eine Spur zu krass, glaube ich, oder zu drastisch. Einerseits, andererseits kommt immer drauf an. Also zum Beispiel, ich habe eine Schwester, die ist nicht so öffentlich, aber die ist da passt kein Blatt zwischen bei uns. Ne? Also die ist dann so, da musst du jetzt was zu sagen. Ich habe zwei Töchter und wenn die dasselbe durchmachen müssen und so weiter, nein, das geht nicht. So, ne? Und die andere dann, oh, willst du dir das antun? Ist doch normal, die machen sich auch Sorgen um mich.
Klar.
Ne? Ich meine, darüber haben wir heute noch gar nicht geredet, aber das bringt natürlich auch ganz konkrete Gefahren mit sich. Ne? Mhm. Es macht nicht Spaß, mit den Sicherheitsbehörden sich auszutauschen. Es macht keinen Spaß, dass diese öffentlichen Veranstaltungen begleitet werden müssen. Ich musste Strafanzeigen stellen und ich bin da echt nicht empfindlich, aber die waren eben strafrechtlich so relevant, dass es nicht anders ging. Und das beeinträchtigt unsere Arbeit. Also diese ganzen Nebengeräusche, über die wir nicht so viel reden. Die nehmen natürlich auch einen Platz ein, aber ich sage immer, die dürfen keine Überdominanz einnehmen. Ja.
Hi Leute, hier ist eine kleine Erinnerung, dass ihr euch vielleicht Ziele und auch Wünsche vorgenommen habt für 2025 und ich möchte einfach, dass ihr dran bleibt, denn ihr habt euch vielleicht diese Wünsche und Ziele auch vorgenommen, weil es Gründe gibt und sehr häufig ist das Ziel, gesünder zu leben, vielleicht mehr Sport zu machen, mehr Wasser zu trinken und da habe ich natürlich einen kleinen Tipp für euch. Air Up kennt ihr sicherlich schon, denn ich bin ein großer Fan davon. Ich nutze die Flaschen gerne auch selbst, denn es sind Flaschen mit Duftpots, die man aufstecken kann, unterschiedliche, das dem Gehirn suggeriert, dass man gerade etwas mit Geschmack trinkt. Dabei ist es nur Wasser. Und ja, damit kann man auch Kistenschleppen vermeiden, man kann ganz viele Flaschen sparen und natürlich auch gesünder leben, dadurch, dass man nur Wasser trinkt, wenn man vielleicht auch etwas mit Geschmack möchte. Ein Pott reicht für mindestens 5 Liter Geschmack und ich kann euch an dieser Stelle auf jeden Fall Eistee Pfirsich empfehlen. Nicht zu verwechseln mit weißer Pfirsich-Smoothie. Ich liebe Eistee Pfirsich, aber ich glaube, jeder findet den passenden Pott für sich, denn es gibt unendlich viele. Natürlich habe ich für unsere ZuhörerInnen ein kleines Goodie dabei. Klickt jetzt auf den Link in den Shownotes und da erhaltet ihr mit dem Code GSPOT, groß G, groß S, POT bis zum 15. März 10% auf die Produkte bei Air Up. Und das ist gültig in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Wie immer findet ihr alle Infos in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und würdest du sagen, dass das der Preis ist, den du zahlen musst als öffentliche Aktivistin?
Ja, wahrscheinlich ist es so. Aber es sollte uns nicht abhalten. Mhm. Es sollte uns nicht abhalten für das, was zu tun ist, weil wenn ich in einem Rechtsstaat lebe, will ich auch das Gefühl haben, dass dieser Rechtsstaat funktioniert. Und ich glaube, das Vollzugsdefizit, was wir erleben, gerade wir Frauen im Netz, da fühle ich mich schon auch im Stich gelassen und ich bin ja nicht die Einzige. Das muss strukturell beantwortet werden. Also da kann der Resilienzmuskel noch so groß sein, aber die Tech-Unternehmen sind jetzt in der Verantwortung. Und wenn ich mir sehe, was für Entscheidungen getroffen werden, à la Elon Musk, aber jetzt auch die neue Meta-Entscheidung, erleben wir ja einen Backlash und Pushback diesbezüglich. Und deswegen, glaube ich, müssen wir aufbegehren und müssen ganz laut werden. Denn das Ergebnis kann ja nicht sein, dass immer mehr Menschen sich zurückziehen, weil sie sagen, das ist ein Berufsrisiko. Und es ist kein Berufsrisiko. Ich will nicht, dass das als Berufsrisiko erklärt wird, seine Stimme zu erheben für Minderheitenrechte gegen Rassismus, Islamismus und Antisemitismus oder jedwede Menschenfeindlichkeit. Und ich will auch nicht als mutig bezeichnet werden, sondern ich will eine gut funktionierende, mutige Gesellschaft, die sich da auch hinter uns vereint. Und letztlich eben auch, wir haben Möglichkeiten, uns zu wehren. Und das will ich auch zeigen.
Aber es ist nicht leicht, immer aktivistisch zu sein. Und auch du hast mal gesagt, dass es dir eine Zeit lang sehr schwer gefallen ist. Und dass es dir so die Freude am Leben genommen hat. Du hast mal in einem Interview gesagt mit Stern, ich hatte damals das Gefühl, eine Art Schattenleben zu führen, während unsere Arbeit und Wirken immer erfolgreicher und sichtbarer wurden und ins Licht ging, wurde bei mir alles dunkler. Mhm. Kannst du darauf nochmal eingehen?
Ja, das ist eine Gefahr, der wir Menschenrechtsaktivisten und viele andere, die in dem Bereich tätig sind, immer ausgesetzt sind. Mhm. Dass wir aufpassen müssen, dass wir da nicht zu Avataren werden. Und dadurch, dass ich in diesem sehr engen Austausch war, auch mit den ganzen Überlebenden, hat sich dann dieses Schattenleben irgendwie daraus so abgeleitet. Und ich habe mich irgendwann dabei erwischt, dass ich so dachte, ich habe ja kaum noch was Eigenes. Und dass sozusagen auch mein Mitgefühl übergegangen ist in Mitleid. Und ich das Gefühl hatte, dass ich mich dafür bestrafe, dass bei mir noch alle leben und ich noch im Leben bin. Und das war fahrlässig mir gegenüber. Also ich kann auch für diese Menschen dann keine Hilfe sein, wenn ich mich selber dabei verliere. Und deswegen sehe ich einen riesengroßen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Und auch heute, wenn ich jetzt so Aktivisten höre, die sagen, mir geht's schlecht, dann werde ich immer hellhörig, weil ich so denke, das darf es eigentlich nicht sein. Ich kann es zwar verstehen, weil es zwar auch bei mir ein Lernprozess war, aber ich hoffe, dass es mir gut geht, wenn ich morgens wach werde. Weil es muss mir gut gehen. Es muss mir gut gehen, um helfen zu können. Und da ist auch nichts heldenhaft dran. Zu glauben, dass es mir schlecht gehen muss, damit ich die bessere Aktivistin bin. Das ist eine völliger Trugschluss, im Gegenteil. Und es gibt eigentlich auch weniger Gründe, dass es uns schlecht geht. Ich kann das jetzt nicht bei anderen bewerten, aber bei mir persönlich, weil ich denke, hey, ich bin wahnsinnig privilegiert. Ja, ich habe eine Wohnung, ich kann meine Miete zahlen, Ich kann meine Meinung hier sagen. Also den Menschen, für die wir kämpfen, denen geht's nicht gut. Ja, und die wollen übrigens aber auch immer sehr konkrete Hilfe. Und das haben mir auch die Überlebenden beigebracht, dass die auch die Frauen mit den schrecklichsten Erlebnissen trotzdem immer auch oder oft auch so einen Lebenswillen repräsentiert haben.
Aber was meinst du, ist das nicht auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig? Weil ich bin zum Beispiel eine Person, wenn ich angefeindet werde oder Kritik bekomme, dann schiebt mich das auch erstmal wieder in den Boden hinein und ich bin auch wirklich traurig und ich habe das Gefühl, bei dir ist es ein bisschen wie so Teflon, das prallt einfach ab.
Ist es aber nicht. Okay. Nein. Und ich glaube, wenn wir Teflon werden, müssen wir uns Sorgen machen. Mhm. Wir müssen berührbar bleiben. Mhm. Und das Herz muss offen bleiben.
Ja.
Und ich habe unterschiedliche Phasen. Ich bleib auch mal liegen. Aber das Tolle an Community ist, dass dann 50 Leute aufstehen, ja, wenn ich liegen bleibe. Dann rufe ich jemanden an und sage, ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich gerade schwach. Oder ich bin verletzt. Oder ich habe Angst. Auch ich habe doch mal Angst.
Ja,
also
klar.
Unser Kampf ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern der Kampf ist sozusagen, was ist stärker als unsere Angst?
Hm.
Wie überwinden wir die Ängste? Und ich bin davon überzeugt, dass das der Purpose ist.
Ich erinnere mich auch gerade, du warst ja bei den Glamour Woman of the Year Awards und du standest auf der Bühne und hast eine richtig gute Dankesrede gehalten. Also alle waren einfach nur erstaunt von dir und von deinen Worten. Du hast eine Sache gesagt, die zuerst was Komisches in mir ausgelöst hat. Du hast gesagt, hier sind sicherlich Menschen im Raum, die eine ganz andere politische Einstellung haben als ich. Und trotzdem möchte ich, dass wir uns in die Augen gucken können und miteinander reden können. Also ich weiß nicht, ob du das quote und quote so gesagt hast, aber genau das ist bei mir angekommen. Und zuerst war ich so, oh, ich mit AfDlern, so, nee, das geht gar nicht. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, es geht ja gar nicht anders. Also wir müssen ja irgendwo zusammenarbeiten und Wege zusammenfinden, um irgendwo einen hoffentlich Weltfrieden zu kreieren.
Das finde ich auch. Und es muss Orte geben, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und ich finde, da spielst du auch eine große Rolle. Weil du hast so viel Verantwortung, du hast so viel Reichweite, Followerschaft. Und das ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass du ein Mensch bist, der Wert auf Werte legt. Zum Beispiel. Also man könnte das auch ganz anders nutzen. Und deswegen da eine gewisse Authentizität vorzuleben, eine Solidarität, eine Verbindung. Und auch du musst ja Mut aufbringen und jeder von uns, egal in welchem Bereich. Ich mag das auch nicht, weil man bestimmte Berufsgruppen so abwertet. Ich kann das gar nicht haben, weil am Ende geht's ja nur zusammen. Mhm. Und wir brauchen überall die Guten.
Wichtig. Hast du das Gefühl, dass durch deine aktivistische Arbeit auch Aspekte in deinem Leben zu kurz kommen?
Auch immer wieder muss man dafür kämpfen, sage ich mal. Im Moment habe ich das nicht,
okay,
weil ich meinem Wert des Privatlebens einen ganz wichtigen Wert zumesse. Und ich finde, dass, ja, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir ging zum Ende des Jahres, wenn man sich dann so zurückerinnert und automatisch unweigerlich reflektiert. Aber das, woran ich mich erinnert habe, das, was mich im Herzen erfüllt hat, waren nicht die beruflichen Erfolge, waren nicht die Errungenschaften hier und da, auch wenn das wichtig ist, aber also zum Beispiel, wenn man Leute rausbekommen hat und so weiter. Aber das, woran ich mich erinnert habe, waren die zwischenmenschlichen Begegnungen, die Liebe, die Partys, die ich gefeiert habe, die Hoffeste, die wir hatten, die, sage ich mal, auch die Verleihungen hatten nur deswegen für mich den Wert, weil ich es mit Menschen genießen konnte, die mich lieben und tragen. Wenn ich an meine Eltern denke, wie stolz die im Publikum saßen. Hm. Das sind meine Highlights, ja. Die Zeit mit der Familie, mit Freunden. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch feiere. Und das verteidige.
Und das gibt dir Kraft.
Ja, ohne Ende. Also ich will auch nicht nur als sozusagen Aktivistin stattfinden für mich, sondern mein größtes Geschenk am Ende des Jahres war, dass ich mich selber ganz gut leiden kann und mir in den Spiegel gucken kann und mir das gefällt, was ich sehe. Und ich sage das deswegen, weil ich Phasen in meinem Leben hatte, wo es nicht so war und wo ich zu viel gegeben habe, zu viel aufgegeben habe, mir zu viel selber genommen habe, die Kraft, die ich hatte, sozusagen abgeleitet habe, aber mir nicht ein Stück davon gegeben habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das soll jetzt nicht oberflächlich klingen, aber wenn ich mich nicht mehr erfreuen kann an einem schönen Kleid oder mir was Schönes zu kaufen oder mit meiner Nichte Pasta essen zu gehen oder was weiß ich, das Leben zu leben, dann ist jeder Preis zu hoch.
Ich habe auch mit Luisa Neubauer gesprochen und ich habe das Gefühl, dass oft von Klimaaktivistinnen erwartet wird, dass sie irgendwie so traurig mit einer Waffel, mit so einem Knäckebrot in der Ecke sitzen und alles andere, wo sie irgendwie mal Spaß haben, dann ist es so, ah nee, bist doch keine Aktivistin. Mhm. Und genau diese komischen Sichten und fast schon Anfeindungen sind ja auch das Dumme, dass man denkt, es gibt nur Extreme.
Es gibt ein tolles Buch von Philipp Hübel, das Moralspektakel. Und wo er genau das eben auch behandelt. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben auch, dass alle sich moralisch fühlen, aber kaum noch moralisch gehandelt wird. Ne? Und das bedeutet schon auch ein Stück weit leben und leben lassen. Aber wir leben so in so einer Zeit der Bewertungsskala, wo wir auch diese Wut dann manchmal falsch anwenden und uns das Recht nehmen, Leute, die sichtbar sind oder hörbar, dann zu vernichten. Ich weiß nicht, ob man sich dann dadurch besser fühlt oder das Leben besser gemacht hat.
I doubt it.
Mhm.
Wenn du auf deine Karriere zurückschaust, würdest du irgendwas anders machen?
Nein, weil ich nicht in diesen Kategorien von Karriere funktioniere tatsächlich.
Okay.
Weil mir ging es um Wirksamkeit und um Möglichkeitsinseln. Aber ich habe das nie unter Karrierepunkten betrachtet. Hätte ich das getan, hätte ich vieles anders machen müssen, tatsächlich. Und ich merke es immer wieder, und das kennst du wahrscheinlich auch, dass das die herausforderndsten Momente uns wirklich am klügsten machen, wenn wir das Richtige daraus ableiten, auch gerade wenn sie wehtun und wenn sie uns mal erschrecken und mal alles kurz auf den Kopf stellen und in Frage stellen. Aber ich habe keine Angst vor diesen Stürmen. Also daran bin ich ja ein Stück weit auch gewachsen. Und ich bin auch bereit, dass jederzeit wieder loszulassen und aufzugeben. Ich glaube, die Bestätigung erfolgt dann, wenn du dir selber treu bleibst. Und ob dann daraus Karriere wird, Ablehnung, Widerstand, das sind die Nebenschauplätze.
Mhm.
Aber wichtig ist, dir selber treu zu bleiben. Und über diese Eigentreue, ist meine Überzeugung, entsteht dann eben auch ein Wirkungsraum.
Mir fällt auch gerade auf, man braucht unglaublich viel Optimismus und auch wahrscheinlich Menschen um einen herum, die zuversichtlich sind, dass man was bewegen kann.
Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich kann mit zu viel Negativität kann ich nicht. Also nur das, obwohl das alles, was wir machen, so leid gekoppelt ist.
Ja.
Ne? Das ist was anderes. Aber wenn Leute nicht bereit sind, sozusagen auch in die Zukunft zu gehen, in die Hoffnung, an dieses Licht, das halte ich auf Dauer nicht aus, weil das ist sozusagen destruktiv für diejenigen, die wirklich helfen wollen.
Mhm.
Ja, und das heißt nicht, dass man das nicht aushalten muss. Das heißt nicht, dass ich auch den Teil in mir akzeptieren muss. Aber ich bin da sehr schlecht drin, tatsächlich. Weil ich brauche diese große Portion Optimismus. Und das Schlimmste, was man mir antun kann, ist, wenn man versucht, mir das so auszureden.
Das ist eh nichts
oder mir
bringt.
Probleme einzureden.
Mhm.
Oder darüber müssen wir nochmal reden. Oder so geht das nicht. Oder wie lange glaubst du eigentlich, dass das noch aufrechtzuerhalten ist? Dann soll die Bombe halt mal platzen wieder. Kein Problem. Wir werden es überleben. Also das ist, glaube ich, so ein Urvertrauen zum Leben.
Ja.
Und sonst hätten uns, finde ich, unsere Dämonen und Ängste im Griff. Und das lasse ich nicht zu.
Aber das Urvertrauen kommt wahrscheinlich auch wieder von Familie
Na
und
klar.
Community.
Natürlich.
Weil
nur.
Ohne diese Menschen würdest du kein Urvertrauen ins Leben haben.
Natürlich nicht. Also wenn ich jetzt an diese liebenden Menschen denke um mich herum, zu der auch natürlich meine Familie gehört, aber auch richtig gute Freundinnen und Freunde. Also auch die Frauensolidarität, die ich erfahren durfte und diese Kriegerinnen um mich herum und dass wir uns gegenseitig bewiesen haben, Beziehungen sind wichtig zwischen Mann und Frau, aber das hier ist genauso wichtig. Es hat sich was verändert in unserer Gesellschaft.
Ja.
Finde ich schon. Und das heißt nicht, dass wir nicht einen Backlash haben und Pushback von Frauenrechten, aber dass wir uns als Frauen verbünden, macht vielen Männern Angst.
Ich frage mich gerade für Menschen, die zuhören und sagen, ja okay, ich habe aber keine Familie, wo ich mich zugehörig fühle. Wie finde ich
Sucht euch die.
Wie finde ich meine Familie?
Genau, das sind ja auch Freundeskreise zum Beispiel. Also zum Beispiel, ich habe Freunde, die teilweise mehr wissen über mich als meine Geschwister. Weil ich gar keinen Bock habe, alles mit den Geschwistern immer zu besprechen.
Mhm.
Die wissen dann trotzdem alles. Aber das ist vollkommen okay. Also ich habe sozusagen eine spirituelle Familie, die mindestens genauso wichtig ist. Und das spürst du sehr, sehr schnell. Wer das in deinem Umfeld sein kann.
Und ob du diesen Menschen vertrauen kannst,
genau.
Weil das ist ja eine enorme Portion Vertrauen. Du
genau.
musst dich fallen lassen,
genau.
du musst dich nackig machen.
Ja, und dazu gehört auch, sich enttäuschen zu lassen. Ich habe hab oft so diesen Filter gehabt, nicht abhängig machen, nicht in die Karten schauen lassen, nicht dies, nicht das, nicht jenes. Ja, aber dann sind das ja keine Freunde. Weißt du? Also wir sind ja sozusagen Ergebnis unserer Sozialisation. Natürlich gehört dazu auch Enttäuschung und Verrat. Ja, aber wenn wir es dann schaffen, dass das Herz trotzdem weiter offen bleibt und dass wir bereit sind, uns weiter enttäuschen zu lassen, ich finde, das ist dann nochmal eine neue Ebene. Und die gilt es auch zuzulassen, weil sonst igeln wir uns ein und dann sind wir Lonesome Warrior-mäßig unterwegs und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir nicht verteidigt werden, wenn es dann drauf ankommt.
Also mit Mut zum Enttäuschtwerden gehört auch dazu.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, darüber hast du ja auch mal geredet, dass diese Befreiung dann eben auch bei Dingen, die man nicht mehr aufrechterhalten kann, die kann wahnsinnig viel Raum schaffen. Auch für was Positives. Weil es ja auch anstrengend sein kann, an dem Falschen festzuhalten.
Voll. Hast du eigentlich Momente, wo du auch einfach mal innehältst? Und wenn ja, welche Gedanken kommen bei dir hoch?
Das ist so toll, dass ich da sorgenfrei bin. Und das sagt, eine gute Freundin sagt immer, das ist meine größte Stärke. Das sagt auch meine Schwester. Ich habe jüngere Geschwister, die eher ergraut sind als ich. Und ich glaube, das hat was mit meiner Lebenseinstellung zu tun und dem Feuer in mir. Das haben die auch alle, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube schon, dass ich so selten verzweifle. Ich meine, ich kenne das Gefühl auch, aber da gehört schon ganz viel zu. Also bevor man mir ein Problem einreden will, muss schon was passieren. Also wenn's, und ich bin aber Krisenmanagerin. Also wenn es wirklich Probleme gibt, und die gibt's natürlich, ja, bei uns als Menschenrechtsorganisation mit all dem, was uns gegenwärtig passiert, und da ist ein ganzer Apparat dahinter. Also auch das wird oft unterschätzt da draußen, was das bedeutet, eine Woche durch unser Leben zu gehen und was wir da auch an Entscheidungen treffen müssen, die ganz konkrete Auswirkungen haben auf das Leben anderer und ganz viel, was auf der Hinterbühne passiert letztlich. Wenn du da nicht schaffst, deinen Optimismus aufrechtzuerhalten, dann kannst du das gar nicht machen. Ich glaube, meine größte Stärke ist, dass ich auch mal profan und oberflächlich sein kann. Und der Moment zum Beispiel, als ich wusste, ich kann meinen Freundinnen vertrauen und alles preisgeben, auch das, was mich nicht gut aussehen lässt, auch das, was mich verletzlich macht, auch das, was irgendwann gegen mich verwendet werden kann. Ich sage das deswegen so deutlich, weil du kennst das ja selber, wenn man mit Glaubenssätzen aufwächst. Und ein Glaubenssatz meiner Mutter war, macht euch nie abhängig. Das klingt jetzt erstmal stark, aber eigentlich habe ich so gedacht, nee, irgendwie hat das auch was Toxisches. Ich will ja auch mal abhängig sein. Ich will mich auch mal zumuten. Ich will auch mal schwach sein. Und dann zu spüren, in deiner Schwäche, da ist jemand, der steht jetzt für dich auf, das ist ein unbezahlbares Gefühl. Und das können Frauen und Männer leisten. Das muss für mich kein starker Mann machen. Ja, das kann auch eine starke Frau sein.
Du bist eigentlich eine Mentorin, also auch eine Mentorin. Während du sprichst, bin ich einfach so, wow. Und natürlich bist du das bestimmt auch für deine FreundInnen und die genauso für dich wahrscheinlich.
Aber interessant ist doch, dass man es für sich dann manchmal auch oft nicht schafft, ne?
Ja, ja. Du hast recht. Also du würdest sagen,
ich habe auch Mentorinnen.
Du brauchst Mentorinnen.
Ich habe auch Mentorinnen, die ich auch anrufen kann.
Ja, gesund und wichtig. Und da ist dann auch wieder eine Abhängigkeit, die gesund und wichtig ist.
Ganz genau.
Das stimmt. Genau. Nochmal zu Glamour zurück. In einem Interview sagst du nämlich, die Gegenwart ist nichts für schwache Nerven. Kannst du darauf nochmal näher eingehen?
Ich glaube, mit allem, was wir heute besprochen haben. Also ja. Wir leben wirklich in einer Zeit, wo wir uns zu allem auch verhalten müssen, auch das, was wir nicht sagen. Und das gehört jetzt einfach dazu. Also auch dieser Widerspruch, der Widerstand. Und ich kann nur motivieren dazu, trotzdem diesen Weg zu gehen und sich selber damit auch zu beweisen, zu was wir Menschen in der Lage sind. Und ich glaube sogar, dass wir daran wachsen können. Und sich auch dann von sich abzuwenden, der Sache zuzuwenden. Also da sind wir, finde ich, auch wieder bei der Kernphilosophie unseres Handeln und Schaffens. Mhm. Dass, wenn du eine Aufgabe hast, eine Lebensaufgabe, du den Mut haben solltest, dem nachzuspüren und darauf einzugehen. Und wir müssen jetzt eigentlich ja Mechanismen entwickeln, wie wir diesem Konzert und Orchester von Widerspruch und Widerstand was entgegensetzen können. Und daran müssen wir wachsen. Glaube ich.
Aber wie können wir dem etwas entgegensetzen? Was ist das Werkzeug, was man braucht?
Überzeugung innere, glaube ich. Eigentreue. Eine Portion Wut. Du siehst, dass es bei mir nicht nur negativ ist. Die ist nur dann negativ, wenn sie destruktiv ist und sich gegen jemanden richtet. Aber wenn du sie nutzt für etwas, dann ist es positiv. Auch Übermut. Und das gilt insbesondere für die europäischen Gesellschaften. Ich meine, du mit deiner sibirischen Vergangenheit oder ich mit meiner kurdischen, wir wissen, dass das Leben von heute auf morgen sich ändern kann. Deswegen, glaube ich, haben wir einen kleinen Vorteil gegenwärtig und können auch der hiesigen Gesellschaft was vorleben. Und Resilienz entsteht ja auf Unebenen, also da, wo die Wunde ist, wo dann plötzlich ein Pflänzlein sprießt. Hm. Ja, das ist Resilienz. Und das ist, glaube ich, etwas, woran wir uns jetzt gewöhnen müssen, dass die Welt ist nicht mehr klar. Also das friedensverwöhnte Europa gehört der Vergangenheit an und das muss man einfach akzeptieren und daraus eben auch Maßnahmen ableiten. Und die muss man individuell treffen, kollektiv treffen und als Frauen, die in einer Gesellschaft leben, die sich Gleichberechtigung auf die Fahne geschrieben hat, dürfen wir dafür auch laut sein, weil ich empfinde es auch als unterlassene Hilfeleistung, wenn wir anfangen zu schweigen.
Du kennst auch extrem deinen eigenen Selbstwert, fällt mir auf. Also klar, man hat Schwächen, man hat Stärken, aber im Endeffekt weißt du, wer du bist. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine extrem starke Eigenschaft, die du besitzt.
Und ich glaube, das kann jeder. Man kann das lernen, Wirklich, davon bin ich überzeugt. Also auch dieser Menschenrechtsmuskel, der muss trainiert werden. Ja. Ich merke das auch an unseren Mitarbeitern. Die haben vorher wahrscheinlich nicht gewusst, was es bedeutet, für kurdisch-jesidische Frauen in Deutschland für eine Menschenrechtsorganisation zu arbeiten. Aber die werden das nie wieder vergessen. Und das hat Vorteile und Nachteile. Das gehört zwangsläufig dazu. Das ist okay. Aber wir sind nichts für schwache Nerven. Das weiß ich. Aber das Leben ist es auch nicht.
Was wünschst du dir von anderen Menschen?
Mut. Keine Feigheit. Solidarität. Einzustehen füreinander. Nein. Nein zu sagen. Und auch zur Entmenschlichung, zu Frauenfeindlichkeit. Ich glaube, im Moment leben wir in so einer Mentalität, wo jeder da Angst und das Gefühl hat, ich könnte der Nächste sein.
Hm.
Und so haben ganz dunkle Sachen angefangen, auch in diesem Land. Und deswegen, glaube ich, muss jetzt genau das Gegenteil vermittelt werden. Und ich weiß, dass es harte Konsequenzen hat. Ich lebe auch nicht im luftleeren Raum. Aber es hat immer nur dann harte Konsequenzen, wenn wir in der Minderheit bleiben. Und wenn wir es schaffen, Mehrheiten zu bilden, sind wir ja auch viel stärker. Und ich kann sagen, es wird uns alle treffen. Du bist die Nächste. Ja, also es würde dich nicht, die Feigheit, sich jetzt zurückzuhalten, würde dich nicht davor schützen, dass du nicht da die nächste Zielscheibe wirst, weil das ist die Welt, in der wir gegenwärtig leben. Deswegen, das Einzige, was wir am Ende des Tages haben, ist ja nur diese Eigentreue und für die Themen einzustehen, die uns wichtig sind. Und das muss noch nicht mal politisch sein. Guck mal, in dem Moment, wo du von deiner Stimme Gebrauch machst, egal für was, bist du schon politisch. Weil du dich traust, in diese Öffentlichkeit zu gehen, wohlwissentlich. Und du hast ja auch schon Tabus gebrochen, jetzt auch mit dem, was dir persönlich passiert ist beispielsweise. Und das ist doch gut. Dafür bin ich doch dankbar, dass es diese Stimmen gibt. Ne? Und ich glaube, dass jeder das in sich abrufen kann. Und das heißt nicht, dass wir es jeden Tag machen müssen. Und ich sag's nochmal, wenn wir Phasen in unserem Leben haben, und das gilt ja für mich genauso, wo wir das Gefühl haben, es ist mir zu viel, ich kann nicht mehr, ich bin menschenmüde, dann lassen wir es halt. Dann geht die Welt halt auch nicht davon unter. Aber fürs Aufgeben ist es zu früh.
Hm.
Also ich meine, wir leben ja, um zu leben und nicht, um uns leben zu lassen.
Period. Also das hast du so gut formuliert. Danke, danke für deine Worte, danke für deine Weisheiten.
Der heutige Buchtipp wird dir präsentiert von BookBeat, dem Hörbuchabo, das perfekt zu dir passt.
Wir haben jetzt am Schluss immer Buch- und Serientipps von all unseren Gästinnen. Mir fällt sofort Communion von Bell Hooks ein oder eigentlich alles von ihr, weil sie sich sehr viel damit befasst, was Zusammenhalt in einem auslöst und was auch Liebe bedeutet. Fällt dir vielleicht irgendein Buch ein oder eine Serie, die vielleicht auch zum Thema passt?
Ja, einmal Juliane Marie Schreiber mit dem Buch Ich möchte lieber nicht und generell auch mit der Beschäftigung von Themen, die eben auch mal die Kehrseite des Lebens zeigen und dass es einem nicht immer nur gut gehen muss, sondern dass man auch das Gefühl des Gegenteils aushalten kann und dass das auch ein wichtiges Gefühl ist. Und Philipp Hübel mit Moralspektakel. Und das finde ich schon, ist etwas, was helfen kann gegenwärtig. Ich finde auch alle Texte von Eva Illus sehr, sehr spannend, weil sie doch auch immer noch mal hinter die Fassaden guckt. Und an Serien habe ich jetzt, ich gucke mir immer die alten Klassiker an, also so Pate 1 bis 3 und sowas.
Aha.
Oder American History oder American Gangster oder
Griselda
ist ja auch eine starke Frauenfigur, natürlich die extrem krass unterwegs war, aber es ist ja eine wahre Begebenheit und ja, sowas halt.
Cool, vielen, vielen Dank. Mit dem Code G-Spot, alles groß geschrieben, GSPOT, kannst du BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen und über 1 Million Hörbücher und E-Books entdecken. Wir haben jetzt nur noch eine ganz kleine Rubrik, und zwar die G-Tipps.
Ja.
Unsere G-Tipps. Wie gehe ich mit den Erwartungen meiner Familie um?
Mhm.
Was würdest du unseren ZuhörerInnen da sagen?
Die Erwartungen bei ihnen lassen. Aber ich habe letztens auch einen schönen Satz gehört von einer Freundin. Du kannst das auch machen, obwohl deine Mutter das gut findet.
Also manchmal hat man einfach schon gleich so eine Abwehrhaltung.
Genau.
Und man sollte mal...
Manchmal ist es aber vielleicht auch das Gegenteil. Also... Deswegen.
Wirklich in sich hineinhören.
Genau.
Will ich gerade einfach ein Gegenwind sein, weil es meine Familie ist?
Ja, genau.
Oder will ich wirklich was
anderes? Gut finden, obwohl die es auch gut finden.
Ja.
Ja, genau. Ja.
Wichtig.
Mhm.
Voll cool. Dankeschön.
Gerne.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich konnte dir so gut folgen und du hast echt in mir auch nochmal ein Feuer entfacht. Also wow, danke für deine Worte, für dein Wissen, für das Feuer, das du in anderen Menschen anzündest. Also bitte, bitte weiter mit deiner Arbeit. Wir sind alle ganz dankbar dafür.
Danke vielmals. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Danke sehr.
Dankeschön. Und auch an unsere ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch auch gefallen. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Da könnt ihr uns gerne auch in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr die Folge fandet und was ihr euch für die nächsten Wochen wünscht. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder hier bei G-Spot. Bye-bye.
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Malu Braugmann und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Kamera und Ton Christian Pfeiffer und Leon Waterkamp, Video Paul Ott, CGI Christine Papst, Setdesign Nina Oswald und Lilian Seben. Social Media Jessica Linder, Hanna Ackermann und Emma Holzapfel. Und die Vermarktung erfolgt durch Studio Bummens.